England at its best. Der große Britpod.
Präsentiert von Romans TV. Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Habt ihr euch eigentlich auch schon mal gefragt, warum ausgerechnet in England die Leute immer noch so gerne Hüte tragen? Besonders die Herren, die mit diesen runden Melonen rumlaufen und ab und zu natürlich auch mit den tollen Sommerhüten. Von den Frauen ganz zu schweigen, von Ascot-Pferderennen bis hin zu Top-Events, da ist die Kopfbedeckung noch gefragt. Wir besuchen den ältesten Hutshop der Welt und Klaus Behling ist wieder unter die Krimi-Autoren in Cornwall gegangen. Ach, Klaus, endlich mal wieder eingekehrt im schönen London in der wunderbaren St. James Street, unweit meines Lieblingshutladens übrigens. Ja? Wenn man so an britische Festivitäten denkt, vor allem natürlich an große Events wie das Ascot-Rennen oder Einladungen zu den Royals, dann fällt einem doch immer auf, dass es kaum jemanden gibt, der nicht einen Hut trägt, insbesondere natürlich die Ladies. Da wollen wir uns doch heute mal fragen, woher diese Huttradition kommt und warum sie immer noch weitergeführt wird in England.
Naja, die Liebe der Briten zu Hüten hat eine lange Tradition. Klar, bei uns gab's das auch. Aber mit dem Muff in den Talaren, wie unsere 68er-Generation damals gerufen hat, wurde schließlich auch irgendwann die Hutmode aus Deutschland vertrieben. England dagegen hatte immer schon ein ganz besonderes Faible für Hüte wie den Bowler, für Zylinder oder für Kappen, wie sie die Arbeiter trugen. Schon 1571 besagte eine Parlamentsanordnung, dass jedes männliche Wesen ab 6 Jahren, außer dem Adel, Sonn- und Feiertags eine wollene Kappe zu tragen hatte. Der Adel bevorzugte natürlich prachtvollere Hüte.
Dich würde ich ja auch gerne mal mit dem Hut sehen, mein lieber Schieber. Aber schau mal, Premierminister Winston Churchill zum Beispiel war ja selten ohne seinen berühmten Homburg zu sehen. Das war eigentlich ein Filzhut, der tatsächlich aus dem hessischen Bad Homburg kam und ab 1882 durch King Edward VII. In England populär wurde, der mal in Bad Homburg zur Kur geweiht hat. Aber weil du gerade über das Pferderennen von Ascot gesprochen hast, lieber Klaus, da kommt ja im 19. Jahrhundert wieder der berühmte Dandy Beau Brummel ins Spiel, der ja auch die Straße der Herrenschneider, die Savile Row, berühmt gemacht hat. Darüber haben wir schon mal berichtet. Und Brummel und sein bester Freund, eben der damalige Prince of Wales, die sorgten für die erste vornehme Kleiderordnung in Ascot. Also ab da, könnte man ja sagen, ging es auch mit den Damenhüten beim Pferderennen aufwärts. Aber was ist denn jetzt eigentlich ein sogenannter Fascinator, von dem alle immer reden?
Das ist ein besonders leichter Kopfschmuck für Frauen, der der Fantasie keine Grenzen setzt. Damit trägt man dann Blumen, Federn oder Bänder oder, wie kürzlich Prinzessin Kate, eine edle silberne Schleife. Auf jeden Fall ist die Freude am Hut in England immer noch sehr, sehr groß.
So, und damit wir aber jetzt genau wissen, wovon wir reden, werden wir hier in London gleich um die Ecke zu meinem Lieblingshutladen, dem ältesten übrigens der Welt, gehen. Lock & Co. Hatters. Hier wurde auch 1849 nämlich der berühmte Bowler Hat erfunden, der ja fast 150 Jahre lang das Symbol Großbritanniens war.
Also dann Hut ab und auf in den Laden.
Klaus, guck mal hier. Lock & Co. Hatters, St. James Street, London. Das sieht doch herrlich aus.
Ist schon der Laden. Warte mal, bevor wir reingehen. Founded 1676. Schon der Laden ist ja eine Freude. Ganz original alt. Schau dir das alles an.
Herrlich.
Grün und weiß mit den Sprossenfenstern.
Guck mal, hier sind doch deine Hüte, was du dir so vorstellst.
Ja, das sind die Hutschachten.
Hey, wir brauchen einen Schirm. Einen schönen Schirm könnte man sich hier...
Ja, mit silbernem Knauf. Da liegt er im Schaufenster.
Ja.
Ja, gehen wir mal rein.
Wir müssen rein. Hello, good afternoon.
How are you?
Fine, thank you.
Hello.
Schau dir das an, Klaus. Die schönsten Hüte. Aber da vorne geht es zu dem berühmten Buch, wo schon seit 1676 die Hutträger von damals eingetragen waren als Kunden. Und da gibt es die Unterschrift von Lord Nelson, von Churchill, all denjenigen Prominenten, die regelmäßig Hüte haben anfertigen lassen in diesem ältesten Hutgeschäft der Welt. Ja?
Es ist ein kleines Kabinett, hier abgesperrt, man kann nur reinschauen. Und da sieht man auch verschiedene Hüte.
Schau. Sowas habe ich zum Beispiel mir gekauft. Das hier ist ein sogenannter Smoking Hat. Weißt du, was ein Smoking Hat ist? Smoking Cap.
Hat man zum Rauchen benutzt.
Und warum? Das sage ich dir jetzt. Wenn man Pfeife geraucht hat als Gentleman oder Zigarre in seinem Wohnzimmer saß und dann ins Schlafzimmer zum Schlafen gegangen ist, wollte man nicht, dass die Haare sehr stark nach Rauch riechen. Deswegen hat man sich das Smoking Cap aufgesetzt. Und somit hast du deine Haare vor dem Duft geschützt, sozusagen. Ja? Schau mal, Sir Winston Churchill hat hier in diesem Buch einen Eintrag, weil seit 1911 hat er sich immer für seinen sogenannten Cambridge-Hut Aufträge geben lassen. Und da hat er dann seine Hüte anfertigen lassen. Das ist unglaublich. Das ist alles noch verzeichnet in diesem dicken Buch. Finde ich sehr beeindruckend. Aber guck mal diese Maschine an. Weißt du, für was die da ist?
Nee, wurde der Hut aufgespannt.
Genau, der Hut wurde aufgespannt, auch für die bestimmte Größe. Wenn du die hattest und du sagtest, der ist zu eng, dann konntest du das da drauf machen auf die Maschine. Dann wurde der Hut eingesprüht mit einer Wasserflasche, ein bisschen eingesprüht. Und somit hat sich dann das Hasenfell etwas gedehnt. Klaus, ich habe den Hut für dich gefunden. Schau mal, ist das nicht ein schöner Hut?
Der Panama-Hut?
Der Panama-Hut, ein XL. Der steht dir aber gut. Du siehst aus wie der Papst. Guck dir das mal an.
XL ist ein bisschen groß. XL ist mir zu groß.
Den finde ich jetzt sehr schön.
Aber der ist schön. Den würde mir im Prinzip gut gefallen.
Oder was ist das hier Schönes? Der Naples.
Hier, die sind sehr elegant.
Hello, sir. Is this still the oldest hat shop in the world here?
Ja, das ist der älteste. Hätten Sie es gern noch älter?
And who is the owner? Still the family?
Yes. Immer noch im Familienbesitz.
And what's the name of this family?
Stevenson.
Do you have still these clients like in former times Churchill and all
richtig.
These?
Richtig. Und King Charles.
Really, King Charles? King Charles makes his hats here.
Yeah, he gets his hats here.
Oh, wow.
Yeah, that's from when he was the prince. Then we'll get the warrants changed around for when.
Ja, und hier lässt er auch ändern.
By the appointment to His Royal Highness the Prince of Wales, now King Charles.
And then we got. Wir hatten auch Prinz Philipp hier. Von allen besitzen wir den Kopfumfang. Nachdem die Krone neu angemessen wird, erhalten wir davon einen hölzernen Block mit dem Kopfumfang. Wir haben auch bereits den der Queen. Er befindet sich in unserem Raum über die Firmenvergangenheit.
What is the story about this bowler hat and his history? It's founded here in this shop?
Yeah, so it was on the Holkham.
Ja, es begann auf den Holkham-Ländereien weiter nördlich. Ein Gentleman wollte, dass seine Schafhirten zum Reiten besonders feste Hüte bekamen, falls sie damit an herunterhängenden Ästen anschlugen. So wurde der Bowlerhut erfunden.
And in which time was this story with the bowler hat?
Victorian.
And this is all handmade in your country here, or is it also in Italian made? Or no?
Nein, der Filz ist spanisch, aber gefertigt wird hier.
And what kind of material is this bowler?
Gummifilz.
And what is the most expensive felt you'd use for the hats?
Biber und Nerz.
Also das muss man sich mal vorstellen, dass dieser Laden seit 350 Jahren in einer Familie ist, achte Generation. Das ist tatsächlich beeindruckend in der heutigen Zeit. Und du hast ja gehört, der Bowler Hat wurde Coke genannt, wie die Coca-Cola. Coke. Und war ziemlich fest. Und das hat mich am meisten fasziniert, dass er erzählt hat, dass bis heute diese Hüte hier gekauft und getragen werden.
Und das nicht nur in den 70ern. Und jetzt haben die eine Ausstellung über James Bond. Das heißt, alle berühmten James-Bond-Hüte, die jemals getragen worden sind, sind hier gemacht und in Auftrag gegeben worden, weil es halt ein typisch englischer Film ist. Und man kann sich jeden Hut, den es dort gab, neu kaufen. So, wenn man jetzt aussehen will wie Roger Moore oder sonst wer, dann kann man das, oder Timothy Dalton.
Und schau mal da oben, insbesondere die großen Hutschachteln. Ja. Die kennen wir ja aus alten Filmen. Als die Damen mit Hutschachteln reisten, schau dir diese tollen Hutschachteln an. Ja, da stehen dann verschiedene Namen drauf. Ja. Supreme Burgundy, Lock and Hatter, St. James Street.
Jetzt darf ich dir sagen, dass ich mir hier ungefähr schon 5 Hüte gekauft habe im Leben, weil ich diesen Shop so liebe. Und da kriegst du jedes Mal so eine schöne Kiste mit, so eine Hutschachtel. Aber es gibt auch welche wie diesen hier, den Panama, den du dann einwickeln kannst in so eine Hutrolle. Und dann kriegst du den mit. Also du solltest mal zuschlagen. Oder bist du kein Huttyp?
Ich bin nicht so sehr Hutträger. Ich habe einen Panama-Hut, den ich in Frankreich, in Paris gekauft habe.
Ja.
Den ich sehr liebe, aber der ist genug für mich.
Ja, du bist halt doch ein bescheidener Mann. Ja?
Genau.
Okay, lass uns gehen.
Ja, das war doch mal echt interessant. Eine Hutwelt, wie man sie nicht mehr oft sieht.
Ja, sag mal, stimmt's denn übrigens, dass Hüte auch in der englischen Literatur immer eine große Rolle gespielt haben?
Ja, klar. Virginia Woolf zum Beispiel hat über Hüte gerne den sozialen Status ihrer Romanfiguren definiert. Aha. Und Sherlock Holmes trug ja bekanntlich immer eine karierte Deerstalker-Mütze, wie auch Jäger sie hatten. Also mit Augen- und Nackenschirm und hochklappbaren Ohrenschützen, damit man nicht so nass wurde. Ja, man kann es ja auf unserem Foto sehen, das wir für unseren Podcast aufgenommen haben. Alex,
da hab ich
du
so eine,
mit dir ja, Stalker-Mütze.
Ja, die hätte ich dir gerne mal aufgesetzt. Aber du bist ja mein Dr. Watson und ich eher der Sherlock Holmes.
Ja, ja, genau.
Apropos Romane, du bist ja ein schon sehr erfolgreicher Romanautor, ein Krimi-Autor. Gibt es da auch Hüte, die vorkommen?
Ja, meine Krimis spielen ja vorwiegend in Cornwall. Da gehört es dazu.
Ja, also jetzt müssen wir wirklich mal ein Geheimnis lüften, lieber Klaus. Wer es noch nicht weiß, du bist ein erfolgreicher Krimi-Autor, hast ja schon Cornwall-Krimis gemacht, aber du heißt eben da nicht Dr. Klaus Behling, sondern Thomas Chatwin. Wie kam es denn zu diesem Pseudonym mal ganz
ehrlich? Ja, das hat mit der Familie zu tun. Da gab es eine Großmutter väterlicherseits, die ich gar nicht kennengelernt habe. Die hatte englische Vorfahren und die hießen Chatwin. Und als ich für die England-Krimis, und die sollen ja auch in England erscheinen, einen Namen brauchte, war das natürlich auf der Hand.
Ich finde es ja immer toll. Ich habe ja all deine Bücher gelesen. Wie viele Romane gab es bisher? Inklusive dem neuesten?
Ich glaube, 15.
15 Romane, ja. Krimis, kann man sagen.
Ich habe früh angefangen. Ja, es gibt auch ein paar andere. Aber irgendwann wollte, wie in dem Fall der Rowohlt Verlag, der ja mein langjähriger Partner ist, die wünschten sich wieder einen England-Krimi. Ja, da ist er nun.
Und der heißt jetzt der neueste, das müssen wir gleich mal sagen.
Er heißt Vier Schafe und ein Todesfall.
Es ist zum Schreien. Jetzt weiß ich, warum du mich mal auf eine Schaffarm in Cornwall geschleppt hast. Das ist ja schon eine ganz besondere Sache. Wie kommt man denn darauf, Schafe in Krimi einzubauen? Die können ja weder reden noch sonst was. Man sagt auch noch dummes Schaf und die blöken ein bisschen. Wie ist denn das?
Naja, also wer den Roman liest, der wird ja eines Besseren belehrt. Ich habe mich natürlich nicht nur viel mit Schafszüchtern unterhalten, auch unseren Freund in Boatman in Cornwall, den ich auch
ehemaligen kennst. Weltmeister im Schafe Scheren.
Ja, genau, ja. 750 oder so an einem Tag. Nein, sondern ich habe mich natürlich auch wissenschaftlich damit befasst und das ist ein tolles Thema. Denn wir machen uns das ja gar nicht klar. Schafe, also besonders natürlich in England, haben die Menschheit ja über Jahrtausende ernährt. Und wenn du so willst, auch gewärmt letztlich. Und England hat seinen Wohlstand zu großen Teilen der Schafszucht zu verdanken.
Und was ich ja nicht wusste und habe das erst in deinem neuesten Krimi jetzt erfahren, dass Schafe, da gibt es die weiblichen und die männlichen Schafe, die haben ja dann verschiedene Bezeichnungen.
Das sind die Auen und die Männer sind die Böcke. Ja, ja, klar. Also. Und dann gibt es natürlich auch Böcke, die nicht mehr länger Böcke sein dürfen.
Ach so, weil sie den feineren Cut haben. Ja,
ja, genau.
Wie heißen die denn?
Ja, das ist ein Hammel.
Das ist ein Hammel. Och, das ist das gute Hammelfleisch. Mensch, sind denn Schafe grundsätzlich jetzt wirklich nicht dumm, oder?
Ja, die Schafe sind sogar hochintelligent. Es gibt eine Untersuchung, die spielt auch in meinem Roman eine Rolle. Ich glaube, in Cambridge wurde die gemacht, an der Uni. Dass Schafe, die man in ein Labyrinth bringt, nach spätestens 2 Tagen das Labyrinth jederzeit wieder problemlos durchstreifen bis zum Mittelpunkt. Das schaffen nicht mal Menschenaffen.
Ehrlich, so klug sind Schafe.
Die sind sehr scharf. Schafe können sich zum Beispiel bis zu 50 unterschiedliche menschliche Gesichter merken und unterscheiden. Schafe sind sensibel. Schafe bilden Freundschaften. Das finde ich auch toll. Schafe haben auch Aversionen. Also wenn du auf die Weide kommst, musst du mit den Schafen, machst du gefälligst ein freundliches Gesicht, weil Miesepeter können sie überhaupt nicht leiden.
Nein, wie heißt denn dein Hauptschaf in deinem neuesten Krieg?
Also mein intelligentestes Schaf ist Camilla.
Camilla, ja, na, wenn da nicht mal Freude aufkommt bei der Königin von England.
Nein, es gibt ja noch mehr Camillas, das ist das intelligenteste Schaf, auch übrigens das intelligenteste in Cornwall. Und dann gibt es ein kleines Lämmchen, das eine Rolle spielt, Monty. Der kleine schwarze Monty. Und die bilden zusammen so eine kleine Vierergruppe und finden auch die erste Leiche.
Also mich erinnert dein neuester Roman über diese Schafswelt, übrigens in Cornwall spielend, ist auch so schön im Buchtitel abgebildet, wo das Ganze spielt, in der Nähe von Foy und so weiter. Ein bisschen angelehnt auch an eine ältere Dame, die da drin vorkommt, Mrs. Doyle mit 85. Das erinnert mich so ein bisschen an Miss Marple. Ist da ein bisschen eine Assoziation? Nee,
nein, eigentlich nicht, nicht, weil das Thema Schafe ist ja nur ein Nebenthema. Das Hauptthema ist ja die Familie Doyle, eine wirklich noch eine intakte Familie mit sehr interessanten Menschen, die unterschiedliche Berufe haben. Da ist der Kunsthistoriker genauso dabei wie Kate, eine meiner Hauptfiguren, die eben mit einem Schafzüchter zusammenlebt, oder seine Heiligkeit Onkel Francis, dem Bischof von Truro. Und Grandma, die 85 ist, ist eine sehr energische Frau, die zusammen mit der Familie die Ermittlungen aufnimmt. Und die geht ganz schön zur Sache. Aber alle anderen arbeiten mit. Also das Thema ist eigentlich, dass eine Familie, die ist wie viele andere Familien auch, wo man die Schwächen der anderen kennt, auch mal witzelt, aber natürlich im Grunde immer zusammenhält, egal was passiert. Und die lösen den Fall gemeinsam, jeder mit seinen Mitteln.
Das finde ich ja toll. Schon in deinen Vorgängerromanen gab es ja immer ein Ehepärchen, aber auch hauptsächlich eine recherchierende Frau. Also bist du jemand à la Margaret Rutherford so ein bisschen, die Vorlagen eben der berühmten Krimi-Autorin Agatha Christie, die der gerne auch Frauen in die Rolle der aufklärenden Kommissare oder nicht Kommissare, aber der Krimi-Aufklärer.
Ja, das werde ich öfter gefragt, aber vielleicht ist die Historie dabei auch die. Ich komme aus einer Familie, die relativ fröhlich war, aber mit sehr starken Frauen. Fröhliche, aber auch starke Tanten.
Okay.
Und in meiner Familie wird, wenn es Probleme gibt, nie lange gefackelt, sondern da wird angefasst.
Aha.
Und eigentlich ist Grandma so ein bisschen ein Surrogat davon. Also meine Großmutter ist 102 geworden und hat sich mit 96 noch neue Möbel gekauft, weil sie die alten nicht mehr sehen konnte.
Da bin ich aber beruhigt, denn da können wir unseren Podcast noch ein paar Jährchen länger machen. Ne? Also ich meine,
ja. Also das geht alles zu dem Thema. Und weißt du, Alexander, es ist ja so, wir alle erleben ja, dass Individuum in unserer Gesellschaft eine besonders große Rolle spielt. Es geht ja immer nur um den Einzelnen. Ja? Während zum Beispiel die Asiaten nie an den Einzelnen denken. Alle asiatischen Gesellschaften müssen die Gemeinschaft immer vor den Einzelnen stellen. Darum sind sie ja teilweise so stark.
Ja.
Ja, mit allen Schwächen, die dazugehören. Das Individuum geht unter. Aber bei uns wird ja im Moment das Individuum sehr, sehr beachtet.
Eben.
Und da geht nach meiner Beobachtung oft der Gedanke an eine funktionierende Familie. Ganz gleich, ob das Patchwork oder was immer, natürlich moderne Familien, geht unter. Und ich finde, auch das darf man wieder mal erzählen, wie eine Familie bei allen Unterschiedlichkeiten der Charaktere funktioniert und einen Krimi-Fall löst.
Wie gehst du denn eigentlich vor? Dazu muss man erst mal sagen, was ich faszinierend finde in deinen Cornwall-Krimis und überhaupt Krimis, da ist ja alles belegt mit, die Straßen sind meistens echt, die kann man abklappern und sehen, aha, jetzt spielt das hier und dort, also die Orte, auch wenn du mal ein bisschen Fantasie walten lässt, aber man findet sich wieder, so muss ich sagen, in Cornwall, in deinem Roman, das machst du bewusst so. Ne?
Gut, Cornwall ist ja, wenn du so willst, wie du ja weißt, mein zweites Zuhause, da bin ich oft. Und da kenne ich mich sehr gut aus und da kenne ich die Menschen und da weiß ich auch natürlich, was an welchen Plätzen ist und was ich nicht kenne, das erkunde ich. Wir haben es ja auch schon zusammen gemacht, da fahren wir dann an neue Plätze und versuchen das ja auch dann gemeinsam immer unseren Hörern mitzuteilen, wenn du überlegst, was wir allein in unseren gemeinsamen Cornwall-Folgen hier im Podcast alles rausgefunden haben. Ja, denk mal an den Fischer, der jetzt auf seinem Schiff lebt.
Genau.
Was wir erlebt
in Charlestown,
So, aber das ist alles recherchiert und da bin ich einfach zu Hause und möchte den Leser daran teilnehmen lassen.
Abschließend, wie lange brauchst du, um so einen Roman jetzt wie den neuesten zu schreiben, der gerade erschienen ist?
Naja, ich sitze ja gerade schon an der Fortsetzung, die wird im nächsten Jahr erscheinen, im Frühjahr.
Ja, von der flinken Flotte.
Den gleichen Figuren und auch einen sehr spannenden Krimi-Fall, glaube ich. Da haben wir sogar den Titel schon, der heißt Das Lamm, das zu viel wusste. Das kommt im
Frühjahr. Guck schon wieder scharf.
Spielt ja eine Rolle.
Ja.
Bleibt ja weiter ein Thema. Und ja, im Grunde genommen arbeite ich an einem Buch etwa ein Jahr.
Ein Jahr, mein lieber Schieber.
Und wie du ja weißt, wie ich arbeite, ich bin da auch sehr strikt.
morgens um 8:30, 9 sitze ich am Schreibtisch, arbeite bis zum späten Nachmittag, manchmal auch frühen Abend durch. Manchmal vergesse ich auch zum Leidwesen meiner Frau das Mittagessen. Ja, ich muss ja zwischendrin auch Zeit haben, mit dir durch die Gegend
Podcast
zu fahren.
Die Podcasts aufzuzeichnen, ja? So sagst du es, genau.
Also im Grunde genommen könnte ich schneller sein, wenn du mich nicht da und abhalten
so,
würdest.
So, jetzt siehst du mal wieder. Irgendwann möchte ich auch mal da drin vorkommen, ne? Also wenn du mal irgendjemanden brauchst mit dem komischen Namen
mit
Stecher.
Mit dir Stalkerkappe.
Mit dir Stalkerkappe. Ich bin dann der Kommissar oder sowas. Das wäre doch mal was. Ich freue mich.
Wie wär's denn als Leiche?
Leiche hatte ich auch, habe ich schon mal im Krimi, im Film gespielt, ja, aber es ist so eine kurze Sache.
Also immer wir werden mal sehen, was dabei rauskommt.
Das wäre doch mal nett, dass ich mich mal irgendwo wiederfinde. Also ich finde es toll. Das Buch heißt nochmal?
Also, 4 Schafe und ein Todesfall, erschienen bei Rowohlt, im Rowohlt Verlag von Thomas Chetwin.
Und das ist gleich Klaus Behling. Ich danke dir, alles Gute und vergiss deinen Hut jetzt nicht.
Ne? Ich danke dir, lieber Alex, und bis dann.
Diese Folge des Britpod wurde präsentiert von Romance TV. Ihr Sender für romantische Serien und auch Geschichten in Englands großartiger Landschaft.